Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Vivian Perkovic.
Wie schön, dass Sie zuhören. Das war der Sound von Ostern 2024, oder? Der Himmel über Deutschland war dazu aber nicht passend strahlend blau, sondern eher Sahara-Staubgrau. Wir machen in dieser Sendung weiter mit der Heimat von Vogelgezwitscher, mit Gärten, ausgedacht und angelegt von KünstlerInnen. Und dann sprechen wir gleich mehrfach darüber, wie sich Kunst und Kultur antidemokratischen Tendenzen widersetzt oder widersetzen kann. Gleich an direkt zwei Beispielen aus Brandenburg, einer Kulturinitiative in Jamlitz und anhand des Streits um die Einweihung der Turmkapelle der Garnisonkirche in Potsdam. Diese Kirche, die Schauplatz war von preußischem Militarismus und auch Hintergrund für die Eröffnung des ersten Reichstages nach Hitlers Machtübernahme 1933. Auch das hat Bischof Christoph Stäblein heute angesprochen bei der Widmung der Nagelkreuzkapelle.
Hier wird nochmal so richtig klar, was es heißt, dass es auf die Richtung ankommt. Und wie unerträglich es wird, wenn die Verkehrte die entgegengesetzte Richtung eingeschlagen und das auch noch in Gottes Namen. Wie willst du das loswerden? Das geht nicht weg, schon gar nicht mit Verdrängen. Unsere Aufgabe ist und bleibt es, kritisch aufzuarbeiten, die eigene Geschichte immer wieder kritisch anzugucken, aufarbeiten. Selbstverständlich, nur so gibt es Leben. Nie wieder ist jetzt.
Ob dieser eigene Arbeitsauftrag einem der schärfsten Kritiker von preußischen Rekonstruktionsbauten reicht, das sagt uns der Architekturprofessor Philipp Oswald gleich selbst. Ist Ihnen das auch aufgefallen? Demokratie steht im Stadtbild auf Werbetafeln, zusammen Demokratie. Führende Werbeagenturen haben solche Plakate gerade geschaltet. Deutsche UnternehmerInnen positionieren sich für eine offene, diverse Gesellschaft. Es gibt Ausstellungen, Diskussionsrunden über den Zustand der Demokratie im ganzen Land. Demokratie wird beworben, ausgestellt. Ist nicht mehr selbstverständlich. In Zeiten von antidemokratischen Kräften, die mit den Mitteln der Demokratie an die Macht kommen wollen, um sie dann abzuschaffen. Diese Ausstellungen und Initiativen, die wollen die demokratische Mehrheit aktivieren. Kulturprojekte wollen Räume für Begegnung und Auseinandersetzung schaffen, für eine lebendige Demokratie. Und wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur seit Freitag über die Osterfeiertage eine kleine Serie gestartet, in der wir gucken, wie das praktisch und konkret funktioniert. An der Basis in Sachsen und Thüringen, was Kulturakteure genau machen und was es bringt. Und heute gucken wir nach Brandenburg, nach Jamlitz. Da hat Friederike Seifert eine Kulturinitiative gegründet. Sie war nach dem Mauerfall lange Stadtplanerin in Wismar und hat im vergangenen Jahr die Non-Profit-Kulturinitiative Kunst und Kultur in Jamlitz gegründet. Und vor der Sendung habe ich mit ihr gesprochen. Danke, dass Sie Zeit haben, Frau Seifert.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Warum hat es denn Ihre Initiative gebraucht?
Ich bin jetzt schon seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich aktiv für die Kunst und Kultur in Jamlitz. Das rührt daher, dass meine Vorfahren, sprich mein Urgroßvater, mein Großvater, die waren hier Künstler in der ehemaligen Künstlerkolonie. Und mir war ganz klar, irgendwann kommen wir an einen Punkt, wo wir das finanziell nicht mehr stemmen können. Also das hat wirklich tatsächlich den einfachen Grund, wir brauchen ja auch Fördermittel, Stiftungsgelder und so weiter. Und diese Einrichtungen verlangen in der Regel quasi eine Gemeinnützigkeit. Ja, und wenn sich die große Gruppe quasi nicht zusammentut, so habe ich mich mit einem weiteren Verwandten zusammengetan und wir haben dann einfach diese Unternehmergesellschaft gegründet, diese gemeinnützige Kunst- und Kulturinitiative.
Das ist ja das Interessante, ne? Also vor über 100 Jahren gab es diese Künstlerkolonie in Jamlitz. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs war da aber auch ein KZ-Außenlager in Jamlitz. Also das ist ein breites Spannungsfeld für Kulturarbeit. Worauf fokussieren Sie sich?
Also natürlich gehen wir erstmal davon aus, von dieser familiären Bindung, die wir an diesen Ort haben. Ja? Also wir kümmern uns tatsächlich um die familiäre Aufarbeitung dieser Künstler in unserer Familie, aber auch bezogen auf die gesamte Künstlerkolonie. Und wir wollen aber eben einen Bogen von der Vergangenheit in die Gegenwart bilden und wollen auch zeitgenössische Kunst und Kultur hierher bringen. Allerdings tatsächlich schauen wir, dass da immer irgendwo ein verbindender Faden zwischen dieser ehemaligen Künstlerkolonie und dem heute ist.
Was sind das für verbindende Fäden?
Man hat ja hier Gefangene aus ganz Europa gehabt und darüber hinaus. Das heißt also, da sind eine gewisse, in Anführungsstrichen gesetzte, Internationalität gewesen. Genauso genommen waren aber die Künstler international unterwegs, sprich, die haben Malreisen gehabt, die haben Freunde im Ausland besucht, die sind ja auch durch die Kriegsgeschehnisse ins Ausland gegangen, sind geflohen. Und so ist unser langfristiges, ich sag mal so ein Arbeitstitel, der nennt sich Jamlitz Dorf und Welt. Welche Verbindung hat Jamlitz in die Welt, sei es nun von dieser Nazi-Geschichte her, aber auch eben von der künstlerischen Seite her?
Und welche Menschen kommen zu Ihren Veranstaltungen? Die demokratisch Gesinnten oder sind es auch die, die rechts- oder rechtsextrem wählen?
Also ich kann ja jetzt nur außerhalb unserer Initiative sprechen, weil wir sind ja noch ganz jung. Ja? Nehmen Sie beispielsweise diesen Jamlitzer Ateliertag, den wir jetzt seit vielen Jahren hier durchführen mit anderen zeitgenössischen Ateliers hier am Ort. Und ich kann jetzt für unser historisches Atelier sagen, es kommen sowohl die einen als auch die anderen. Und vielleicht liegt das so ein bisschen daran, also wir haben natürlich mit dieser Historie etwas anzubieten, was irgendwie an dieses Thema Heimat anknüpft. Ja? Mhm. Also mein Urgroßvater hat Radierungen gemacht mit Landschaftsbildern, mit Stadtansichten. Das haben sich die Leute damals gekauft und die haben dann das oft noch bei sich zu Hause hängen. Und zwar egal, welcher politischer Couleur sie sind. Mhm. Ja? Mhm. So, und das heißt, man hat also irgendwo einen Bezug zu dem Ort und erkennt etwas wieder und freut sich, dass man das sieht hier bei uns beim Ateliertag. Und so können wir auch miteinander ins Gespräch kommen.
Wie begegnet man sich dann und wie kann man tatsächlich in einem demokratischen Sinn agieren, dann als Mensch, der eine Kulturinitiative da gerade gegründet hat?
Sagen wir mal so, Kunst und Kultur kann ja, ich sag mal, sanft agieren, kann aber auch provokativ agieren. Mhm. Ja? Ich selbst bin kein provokativer Mensch. Ich schaffe lieber gerne Räume. Räume, ja, in denen andere Menschen Wohlgefühl erfahren, wo sie inspiriert werden, wo ich sie im Inneren erreichen kann. So. Und für mich ist das tatsächlich so ein Schlüssel dieser Demokratiebildung. Das heißt, ich muss es schaffen, Menschen zu berühren. So. Und wenn ich Menschen berührt habe, dann können wir auch wertschätzend miteinander umgehen, egal welchen politischen Hintergrund der oder die vor mir hat. Ja? Und dann können wir auch konstruktive Gespräche führen oder einen Umgang in Augenhöhe haben. Und das alles ist wiederum eine Grundlage dafür, dass wir eben auch in Gemeinschaft agieren können.
Dass Sie so einen Fokus legen auf die Wertschätzung, kommt das vielleicht auch dahin, dass Sie quasi den Aufbau Ost als Stadtplanerin in Wismar in Mecklenburg-Vorpommern mitbekommen und ja auch irgendwie mitgestaltet haben? Welche Erfahrungen aus dieser Zeit können Sie jetzt für Ihr Projekt in Jamlitz nutzen?
Also tatsächlich habe ich damals ja sehr, sehr viele Bürgergespräche gehabt und mitgestaltet. Also ich war ja da auch für die Agenda 21 zuständig und es war das A und O, im Miteinander zu agieren, ja, und nicht gegeneinander, sondern zu gucken eben, ich sag mal, genau das, was Demokratie will. Ne? Also man hat natürlich unterschiedliche Positionen und schaut dann, dass man etwas zusammenführt.
Wenn Sie jetzt auf die Wahlen gucken und auch in Jamlitz, da war eine Stichwahl zwischen Bürgermeistern, also da ist eben der zweitunterlegenste Kandidat auch von der AfD gewesen. Wenn Sie jetzt auf die bevorstehende Wahl gucken, glauben Sie, dass Menschen antidemokratisch wählen, weil sie eben diese Wertschätzung nicht erfahren? Oder ist das auch eine Erklärung, von der wir uns langsam verabschieden müssen?
Ich sehe es tatsächlich psychologisch. Meine Elterngeneration beispielsweise, ja, die hat das Dritte Reich erlebt, die DDR, die Wende. Und da ist dann nicht nur Positives hier passiert. Und wenn Sie jetzt mal nur nach Jamlitz gucken, da haben sich Tragödien abgespielt. Also vor der Wende war hier eine funktionierende Infrastruktur. Es gab eine Bahn, es gab Arbeitsplätze, es gab Gaststätten, es gab Bäcker, Fleischer, Konsum und so weiter. Ja? Und dann bricht das alles zusammen. Also heute können Sie nicht mal mehr eine Tasse Kaffee hier vor Ort trinken. So, und das ist für meine Begriffe eben wie ein Trauma, also ein Ortstrauma. Wenn Sie das nicht verarbeiten, dann übertragen Sie das auch auf die nachfolgenden Generationen. So, jetzt haben Sie gefragt nach dieser Wertschätzung. Ja, eben so ein Trauma, da haben Sie ja so eine totale Irritation in sich. Ja? Und ich glaube tatsächlich, dass dieser Ruck nach rechts ganz viel zu tun hat mit, lassen Sie es mir so ausdrücken, also mit verletzten Seelen. Jetzt kommen dann AfD-Leute, die schmeißen Futter hin, die reden, die zeigen mit dem Finger auf jemanden, die stellen die Schuldfrage. Und dann habe ich plötzlich jemanden, ach ja klar, ne, die anderen sind es. Ich muss gar nicht zu mir selber gucken. Und letztlich sind alle diese Wähler in erster Linie auch erstmal Menschen und die haben Bedürfnisse. Und natürlich brauchen sie auch Wertschätzung. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, den man da fahren soll. Also nicht immer nur in dieser Debattierkultur gegen, sondern ein wertschätzendes Miteinander herbeiführen.
Vielen Dank, Frau Seifert, für Ihre Arbeit und alles Gute.
Vielen Dank.
Und wir bleiben in Brandenburg, gehen 130 Kilometer nach Nordosten in die Landeshauptstadt Potsdam. Da wurde heute am frühen Abend die Kapelle im neuen Garnisonkirchturm mit einem Gottesdienst eingeweiht. 100 geladene Menschen waren in den hellen und schlicht gehaltenen Raum geladen. Davor, also draußen vor dem Turm, hat die Bürgerinitiative für ein Potsdam ohne Garnisonkirche und die antifaschistische Vernetzung Potsdam protestiert unter anderem. Denn für diese Aktivisten steht der Garnisonturm für Militarismus und für rechtsnationale Bewegungen. Am 21. März 1933 hatten sich Hitler und Reichspräsident Hindenburg die Hände geschüttelt, als der erste Reichstag nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten eröffnet wurde. Über den ersten Schritt zur vollständigen Wiedereröffnung der neu aufgebauten Garnisonkirche spreche ich mit Philipp Oswald, Architekturprofessor und Kritiker nicht nur von diesem Beispiel von Wiederaufbau von preußischer Pracht, sondern auch lauter Kritiker des Berliner Stadtschlosses. Schön, dass Sie zu uns gekommen sind. Danke, Herr Oswald.
Guten Abend.
Sie haben sich ja diese Eröffnung im Livestream angeguckt. Der Pfarrer der Gemeinde an der Garnisonkirche hat sie als Zentrum für Frieden und Demokratie der Kirche innovativ denkt und dass das eine Idee ist, die von Menschen getragen wird, die für ganz unterschiedliche Überzeugungen stehen, die aber alle eint, dass sie Demokraten seien und die Füße auf den Weg des Friedens ausgerichtet wissen wollen. Auch der Landesbischof von Schaumburg-Lippe, Oliver Schürgraf, hat gegen Diskriminierung, Rassismus, Nationalismus und Antisemitismus gepredigt. Bischof Stäblein haben wir zu Beginn der Sendung gehört. Hat sie das in ihrer Kritik am Wiederaufbau dieses Turms versöhnt?
Nein, gut, auch dieser Versöhnungsbegriff fällt mir an dem Ort sehr schwer. Das hatten wir dann auch im Vorveranstaltung auch diskutiert. Es ist halt so sehr schwer, weil das Projekt zum einen von einem rechtsextremen Bundeswehroffizier ursprünglich ausging und dann später von der Kirche übernommen worden ist und der Bau selber in seiner Geschichte, nicht nur bezüglich des Tags von Potsdam, sondern schon im Kaiserreich ein hochproblematisches Gebäude ist und der symbolisch sehr aufgeladen ist und auch in Rechtsradikalen bis heute funktioniert. Ich, denen, die da heute gesprochen haben, nehme ich das ab, was sie sagen. Aber das Problem ist, dass dieses Projekt einfach kontaminiert ist von seiner Entstehungsgeschichte und auch von seiner Bausymbolik.
Sie kritisieren, wie am Berliner Stadtschloss, dass mit solchen Rekonstruktionen reaktionäre Geschichtsbilder in die zeitgenössischen Zeitbilder einsickern. Wie passiert das denn am Beispiel der Garnisonkirche genau?
Naja, es gibt halt so einen Diskurs, das haben wir bei vielen Rekonstruktionsprojekten, wo es geht um Stadtreparatur, das gehört zur Identität Potsdam dazu, es geht um das Stadtbild, um schöne Bauten, schönster Bau des Barocks, heißt es dann. Aber es wird geschwiegen darüber, dass es ja auch gleichzeitig auch eine Identitätssetzung ist, das wird dann auch zuweilen gesagt, aber wird nicht in den Vordergrund geschoben. Und ich kann es einfach mal drastisch sagen, also zur deutschen Wiedervereinigung 1990 hatte der Traditionsverband der Waffen-SS das auf dem Cover seiner Zeitschrift im Oktober 1990, das Gebäude. Das heißt, es ist ein in rechtsradikalen Kreisen sehr besetztes Symbol. Und da muss man sich schon fragen, warum will man das originalgetreu wieder aufbauen? Und diese Art der Wahrnehmung ist auch relativ unabhängig von dem, was da im Inneren passiert.
Aber jetzt ist es ja auch so, immer wenn wir quasi mit problematischer Geschichte im öffentlichen Stadtbild konfrontiert werden, dann geht es dann um Kontextualisierung. Und wir haben ja jetzt gerade Frau Seifert aus Jamlitz gehört, die mit ihrer Kulturinitiative versucht, Räume für Auseinandersetzung zu schaffen, auch für Kontextualisierung möglicherweise. Und das sagt ja auch das Programm der Garnisonkirche, die da mit Bildungsarbeit sich auch kritisch mit historischen Ereignissen auseinandersetzen wollen, die mit dieser Dauerausstellung Glaube, Macht und Militär auch das in diesem Ausstellungsraum dann machen möchten. Wieso glauben Sie nicht, dass solche Ansätze fruchtbar sein können?
Ich weiß nicht, ob das alle Hörer noch in Erinnerung haben, die Auseinandersetzung um die kohlsche Geschichtspolitik, Bitburg und die Neue Wache. Und was man Kohl damals vorgeworfen hat oder auch im Nachgang, ist eine Art der Dekonkretisierung. Also, dass man nicht mehr die reale Geschichte konkret benennt, sondern abstrakt von den Opfern spricht und dann einfach so die große Umarmung machen kann. Das ist, so nehme ich das auch in der Garnisonkirche wahr. Man hat ja heute auch im Gottesdienst schon benannt, dass es ein Problem Geschichte dieses Ortes gibt. Aber man hat jetzt 50 Millionen für diesen Bau ausgegeben und man hat sich nicht ernsthaft mit der Geschichte dieses Ortes befasst. Und das finde ich einfach bitter. Das ist eine solche brutale Geschichte. Wir haben ein Schwarzbuch der Garnisonkirche heute herausgegeben mit den Predigten, die da zwischen 1900 und 1945 gehalten worden sind. Das ist so völkisch, rassistisch, kriegsverherrlichend, gewaltverherrlichend, wo man sagt, man ist nur ein Mann, wenn man bereit ist, für den Führer zu sterben. Das ist unglaublich. Dafür steht dieser Ort, und zwar eigentlich spätestens seit 1871, eigentlich seit 1848. Und diesen Ort, sich in die Tradition, den Ort, diese Architektur wiederherzustellen, den Namen wiederzuverwenden, den Altar wiederzuverwenden, da frage ich mich, warum macht man das? Warum diese Distanzlosigkeit?
Was für Antworten finden Sie auf diese Frage? Also Sie haben gerade vorhin ja schon gesagt, das ist ein rechter ehemaliger Bundeswehroffizier, hat das vor allem vorangetrieben. Haben Sie auch Hinweise darauf, dass es noch mehr rechte Geldgeber oder Aktivisten gibt, die das Projekt vorangetrieben haben?
Na gut, er hat nicht alleine agiert, er hatte die Traditionsgemeinschaft Potsdamer Glockenspiel. Da waren schon mehr Leute beteiligt. Er hatte dann 5 Millionen gesammelt. Die hat er denn dem Bauprojekt nicht direkt zur Verfügung gestellt, sondern der Kirche, weil es Verwerfungen gab darüber, welche Art von Gottesdiensten man da abhält. Am Ende hat der Bund das Projekt bezahlt. Insofern ist in Potsdam gar nicht so sehr die Frage der Spendengelder. Es gab Spendengelder, aber im relativ geringen Umfang. Die Namen sind auch nicht kommuniziert worden. Insofern kann man da wenig zu sagen. Der Bund hat das finanziert, aber in der Geschichte des Projekts ist halt dieser rechtsradikale Einfluss durch den Initial und die Konzeption viel stärker als beim Berliner Schloss. Das ist einfach, ja, ich finde letztendlich erschütternd. Und es ist für mich ein Musterbeispiel, wie es der neuen Rechten, so spricht man ja, gelungen ist, in die gesellschaftliche Mitte vorzudringen. Also natürlich ist auch nicht jeder Befürworter der Garnisonkirche. Es gibt viele Befürworter des Projektes, denen man das nicht vorwerfen kann, aber sie haben es nicht geschafft, bis heute eine klare Abgrenzung, die wirksam ist, zum rechtsradikalen Milieu zu schaffen, und haben dieses Symbol wieder aufgebaut. Und das ist so unnötig. Sie könnten einfach auf den Waffenschmuck verzichten, auf die Kirchturmhaube, dann würde das auch als Symbol gar nicht mehr funktionieren. Der Turm steht jetzt da. Also wenn der einfach so stehen bleibe, wie er jetzt da steht, dann könnten Leute wie ich da viel eher ihren Frieden finden, weil eben halt genau diese Identifikationsort für Rechtsradikale dann nicht gegeben wäre.
Was schlagen Sie denn vor? Also statt dass diese Kapelle in Dienst genommen wird mit den Insignien, die eben rechtsanschlussfähig sind, warum sollte auch dieser Feldaltar, der da heute eben auch geweiht wurde, lieber ins Deutsche Historische Museum?
Na gut, also was die Architektur gesagt hat, habe ich ja gesagt, man müsste einfach auf diesen Waffenschmuck und auf diese Turmhaube, die dann wieder diese monarchischen, also die Symbole der Monarchie und auch Preußens als Staat hat, auf die sollte man verzichten. Bei dem Altar ist es relativ schlicht. Da sind diese Predigten, die ich eben skizziert habe, diese Gewaltverherrlichen, sind dort gehalten worden. Wurden auch die Rekruten auf Adolf Hitler vereidigt, was ja auch ein sehr fatales Geschichte der Wehrmacht war. Einen solchen Altar kann man so nicht mehr verwenden im Gottesdienst. Die Altardecke ist schon im Historischen Museum. Raphael Groß, der Direktor des Museums, hat gesagt, er würde es gerne nehmen, diesen Tisch, da gehört er hin. Man könnte, das hat ein Mitglied unseres wissenschaftlichen Beirats vorgeschlagen, man könnte ja vielleicht einen Altar einer Kirche, die die Deutschen zerstört haben, mal rekonstruieren und dort aufstellen. Das als tatsächlich als ein Bemühen, die Gewalttaten, sich derer zu besinnen und auch auf die Opfer zuzugehen.
Vielen Dank, Philipp Oswald. Über die Kritik an der Indienstnahme der Nagelkreuzkapelle in der Garnisonkirche in Potsdam. Eigentlich sollten Sie private Momente festhalten, wenn was Besonderes passiert war, Einschulung, Weihnachten oder das neue Auto. Aber dann liegen solche alten Fotos manchmal auf dem Bürgersteig oder in einer Schachtel auf einem Flohmarkt. Der Fotograf und Bildforscher Elmar Mauch nennt sie bildliche Hinterlassenschaften, die den Anschluss an die Lebenswelt ihrer Nachkommen verloren haben und deshalb entsorgt worden sind. Und er sammelt sie in seinem Archiv der verletzten Bilder. 100.000 Fotografien groß ist das mittlerweile. Und diese Bilder bearbeitet, stellt Elmar Mauch wieder her, aber auch in andere Kontexte und ermöglicht ihnen so ein zweites Leben. Jetzt sind 60 Bilder in einem Bildessay im Heft Fotogeschichte, Beiträge zur Geschichte und Ästhetik der Fotografie erschienen. Und diesen Bildessay haben wir sozusagen als Auferstehungsgeschichte verstanden, passend zu Ostern. Und deswegen habe ich vor der Sendung mit Elmar Mauch gesprochen. Danke, dass Sie Zeit haben.
Danke auch.
Ja, da ist schon so viel Poesie nur in dieser Beschreibung des Instituts für künstlerische Bildforschung in Dortmund, das Sie gegründet haben. Bildliche Hinterlassenschaften, die den Anschluss an die Lebenswelt ihrer Nachkommen verloren haben. Warum möchten Sie denn diese Bilder dem anonymen Vergessen entreißen?
Das sind kulturelle Zeugnisse, die unter einer Schwelle liegen, die für Museen oder Fotohistoriker der klassischen Art von Interesse sind. Und dadurch, dass da diese Hochkultur kein Interesse dran hat, besteht die große Gefahr, dass da sehr vieles verloren geht, anhand dessen man verschiedenste Dinge über Bild und Psyche sichtbar machen kann.
Na und auch über Alltag und Rituale. Und es ist ja tatsächlich so, dass Geschichte ganz oft immer nur Quellen von ganz privilegierten Menschen hatte. Früher Leute, die lesen und schreiben konnten, die sich Briefe geschickt haben oder die früher überhaupt das Geld hatten für Fotografien. Und finden Sie, das ist immer noch ein bisschen so? Also es gibt eine Klassengesellschaft, in dem was erinnert wird?
Würde ich auf jeden Fall auch so sehen. Und ich habe auch schon versucht, mit Historikern in Kontakt zu kommen. Was ich aber feststelle, dass erstens das Ästhetische, das Poetische für die überhaupt keine Rolle spielt. Und zweitens Bilder, die keinen Kontext haben, also wo nicht daneben steht, was, wann, wo, wie aufgenommen worden ist, hat für die Leute, die sowas wissenschaftlich aufarbeiten wollen, keinerlei Bedeutung. Und das finde ich sehr schade, weil die Bilder, es gibt sowas wie einen innerbildlichen Kontext. Wenn jemand diesen Essay in der Fotogeschichte anschaut, dann werden aus diesen Bildern und aus diesen Bildabfolgen werden verschiedenste Fragen zu Wahrnehmung, zu Umwelt, zu Umgang mit Bildern gestellt.
Was erzählen Sie denn? Worum geht es Ihnen denn in diesem Bildessay, den Sie jetzt gerade angesprochen haben?
Also ich erzähle nichts Konkretes. Ich bereite nur ein Feld aus, in dem deutlich wird, was für ganz unterschiedliche Eingriffe es gegeben hat. Also wie Leute versucht haben, Dinge auszulöschen im fotografischen Bild. Also sei es, dass da in einem Fotoalbum jemand drin ist, den man nicht mehr sehen möchte. Und dann werden teilweise Gesichter ausgekratzt, weil das Bild als solches, den Rest des Bildes, entweder ist es eingeklebt und es würde dann hässlich aussehen. Oder ich habe zum Beispiel ein Album, das ist ein Hochzeitsalbum, wo eine Frau aus dem Ruhrgebiet, die in den USA sich verheiratet hat, aber nur ganz, ganz kurz verheiratet war, ein tolles, professionelles Album erstellen lassen hat und dann ihrem Ex-Ehemann in jedem Bild mit rotem und blauem Kugelschreiber das Gesicht überdeckt hat.
In Ihrem Archiv sammeln Sie ja jetzt nicht nur auf diese Art verletzte Bilder, wie Sie die in diesem Fotoessay ausstellen, sondern auch andere verwaiste und verletzte und zurückgebliebene Bilder. Wie arbeiten Sie mit diesen? Wie archivieren Sie die?
Ich scanne diese Bilder, ich sortiere diese Bilder dann in mehr als 800 Kategorien. also wo von rätselhaftes Tun über Zylinderträger, über ganz unterschiedliche Aspekte, die letztendlich in eine Ordnung gebracht werden. Aber weil ich mich nicht als Archivar verstehe, sondern eher als Anti-Archivar, muss ich diese Ordnung dann wieder aufbrechen und ich versuche dann mit meinen Eingriffen die Bilder, die ursprünglich abgelegt worden sind, also die Nachkommen haben diese Bilder entsorgt. Das heißt, es gab irgendwann keine emotionale Verbindung mehr zu diesen Bildern und ich versuche da wieder eine Re-Emotionalisierung herzustellen, um auf eine Art und Weise die Bilder miteinander zu konfrontieren, dass sie wieder, obwohl sie aus 1000 verschiedenen Quellen kommen, zusammen eine Erzählung bilden.
Alle individuellen Geschichten, die haben bestimmt auch was Verbindendes, was Universelles. Also irgendwas haben sie doch über die Menschen und über die Gesellschaft gelernt durch die Fotos, oder?
Also ich erfahre sehr viel über Milieu und Mentalität. Und es ist eine Art Fotografiegeschichte von unten, die mir da entgegenkommt. Es geht darum, sowas über visuelle Poesie, über poetische Eingriffe, über poetisches Sichtbarmachen, eine Gesamtgeschichte herzustellen, sodass ich da nicht reinschaue und denke, ah, das sind Best-of von verletzten Bildern, sondern diese Bilder, so wie sie zusammenkommen, die erzählen mir etwas, die lassen etwas anklingen, die stellen mir Fragen, weil darum geht's mir, Fragen zu stellen. Ich habe keine Antworten.
Mhm. Was für Fragen sind das? Was für Fragen stellen Sie aus, in dem, wie Sie diese Fotos anordnen, in dem, wie Sie poetische Zusammenhänge erkennen?
Letztendlich sind's philosophische Grundfragen. Also, was ist der Mensch? Das erkenne ich anhand dieser vielen Bilder, die letztendlich auf Flohmärkten gelandet sind. Also da kann ich anhand verschiedenster kleinen Differenzen, an kleinen Gesten, die ich dann mit anderen Gesten konfrontiere, kann ich plötzlich etwas über das Menschsein erfahren, was in unserer Alltagswelt keine Rolle spielt.
Was für einen Fund wünschen Sie sich? Wann sind Sie besonders froh?
Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich nicht konkret nach was suche. Das macht das Besondere aus. Ich kann immer auf neue Phänomene stoßen. Also bei den verletzten Bildern gibt es auch ein Beispiel in diesem Bildessay, wo ein Bild übermalt worden ist. Das heißt, da war drunter ein Bild, auf dem wahrscheinlich der Gröfatz, der ehemalige Führer, abgebildet war. Und in Alltagssituationen, diese Hitlerbilder tauchen immer wieder auf. Und ich habe vor kurzem eine Publikation fertig gemacht, die heißt Nazi-Alltag, Hitler im Bild, wo dann ganz unterschiedliche Alltagssituationen zu sehen sind, wo Menschen Gymnastik machen, wo sie feiern, wo ein Billardtisch steht und beim Friseur und so weiter. Im Hintergrund irgendwo taucht dieser Mensch auf, der früher zum Alltag gehörte, nur keiner wusste dann später, dass es so war.
Vielen Dank, Elmar Mauch.
Ich danke auch.
Der Soulsänger Marvin Gaye lebte 1981 vorübergehend im belgischen Ostende. Dort bekämpfte er seine Kokainsucht und war Gast des Musikers Charles Dumoulin. Vor seiner Rückkehr in die USA hinterließ er Dumoulin eine Sammlung von Musikkassetten. Diese sind nun im Nachlass des 2019 verstorbenen Dumoulin entdeckt worden. Laut BBC sollen die Kassetten 66 bisher unveröffentlichte Demosongs von Marvin Gaye enthalten. Noch offen ist, ob die Bänder in Belgien verbleiben oder Gays Familie in den USA übergeben werden und was mit den Aufnahmen geschehen soll. Die ruandische Schriftstellerin Scholastique Mukasonga hat 30 Jahre nach dem Völkermord die Versöhnungsarbeit in ihrem Heimatland gelobt. Sie sagte dem evangelischen Pressedienst, man habe sich dabei auf die von der Tradition inspirierte Justiz der Dorfgerichte gestützt. Die sogenannten Gachacha-Gerichte hätten dem Volk eine Stimme gegeben, und zwar sowohl den Opfern als auch den Mördern. Versöhnung sei nicht das Verschweigen des Völkermordes, sondern das klare Bewusstsein, dass die Vergangenheit die Zukunft nicht belasten dürfe, betonte die Autorin. Mukasonga hat bei dem Genozid in Ruanda, der am 7. April 1994 begann, ihre Familie verloren. Die Aufzeichnungen von Edgar Kupfer-Kobowitz während seiner Haft im Konzentrationslager Dachau gehören zu den eindringlichsten Zeugnissen des Terrors der Nationalsozialisten. Nun gibt es darüber unter dem Titel »Ein Überleben lang« eine Graphic Novel als YouTube-Film und online zum Durchblättern. Projektleiterin Kerstin Schwenke von der Gedenkstätte Dachau sagte, durch Graphic Novels könnten komplexe Geschichten erzählt werden, die gleichzeitig unmittelbar wirkten und emotional berührten. Trotzdem ermöglichten sie durch die zeichnerische Umsetzung auch die nötige Distanz und Abstraktion. Vor allem Jugendliche fühlten sich durch das Medium Comic angesprochen und seien eher bereit, sich komplexen Inhalten zuzuwenden, so Schwenke.
Die Kulturnachrichten von Frederik Wirwig. Und wer weiß, vielleicht macht ja diese Vorlesung morgen Schlagzeilen für unsere Kulturnachrichten. Der Sänger der Toten Hosen, einer der bekanntesten Bands des Landes, Capino, der hält morgen um 16.30 Uhr eine von zwei Vorlesungen an der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf. Was jetzt schon bekannt ist von Thomas Carlos.
Campino, der Frontman der Punkrock-Band Die Toten Hosen, hält am Dienstag die erste von zwei Vorlesungen als Gastprofessor an der Düsseldorfer Heinrich-Heine-Universität. Der Sänger befasst sich dabei mit dem Thema »Eine Liebeserklärung an die Gebrauchslyrik«. Anja Steinbeck ist die Rektorin der Düsseldorfer Heine-Uni. Sie musste ziemlich lange baggern, bis es geklappt hat mit Campinos Gastprofessur. Ihre erste Anfrage hat sie gestellt, als sie vor 10 Jahren ihr Amt angetreten hat. Dementsprechend groß war die Freude, als endlich die Zusage kam.
Ja, gefreut ist noch untertrieben. Ja, wir haben uns riesig gefreut. Das war also harte Arbeit.
Und nicht nur in der Chefetage der Hochschule kommt Campinos Engagement gut an, auch den Studierenden gefällt's.
Finde ich grundsätzlich ganz gut, weil der ja schon zumindest eine Düsseldorfer Ikone ist und auch ziemlich viele Texte gemacht hat, die, sage ich jetzt, nicht nur stumpfsinnig sind, sondern auch irgendeinen Hintergrund haben. Grundsätzlich finde ich das cool, ja?
Nee, finde ich interessant. Also warum nicht den Horizont erweitern mit Leuten, die in der Praxis erfolgreich sind und ein bisschen weniger Theorie, sondern halt Lebenserfahrung.
Eine akademische Vorbildung hat der Sänger allerdings nicht. Als Campino vor 40 Jahren in Düsseldorf sein Abitur baute, hatte er bereits 2 Ehrenrunden hinter sich. Und statt zu studieren, entschied sich Andreas Frege, wie er mit Bürger im Namen heißt, für eine musikalische Karriere. Trotz des fehlenden theoretischen Backgrounds liege Campinos Gastprofessur näher, als man es auf den ersten Blick meinen könnte, erklärt Unirektorin Anja Steinbeck.
Es geht ja um die Heinrich-Heine-Gastprofessur und bekanntermaßen war Heine ja ein scharfsinniger und kritischer Zeitgenosse und er war auch bisweilen unbequem und deswegen vergeben wir die Gastprofessur an Campino. Er ist eine meinungsstarke, engagierte Persönlichkeit, die eben auch mal gegen den Strom schwimmt. Und insofern ist er ein hervorragender und würdiger Träger dieser Gastprofessur.
Campino selbst kommentierte seine Gastprofessur mit den Worten: Schade, dass meine Eltern nicht mehr erleben können, dass ich es im fortgeschrittenen Alter doch noch an die Uni geschafft habe. Und zu Heinrich Heine hat er ohnehin eine gute Beziehung. Nach seinem Lieblingslied über Deutschland gefragt, sagte er mal:
Als Düsseldorfer nenne ich natürlich Heinrich Heine. Denke ich an Deutschland, in der Nacht bin ich um den Schlaf gebracht und so weiter.
Die Heine-Gastprofessur schaut inzwischen auf eine jahrzehntelange Tradition zurück. Erster Gastdozent war Marcel Reich-Ranicki. Ihm folgten unter anderem Ex-Bundeskanzler Helmut Schmidt, Schriftsteller Siegfried Lenz und der österreichische Schauspieler Klaus-Maria Brandauer. Und mit Brandauer, so schließt sich der Heinrich-Gastprofessur-Kreis, hatte Campino schon mal eine schöne Begegnung.
Ich erinnere mich an einen Abend, da haben wir in Österreich gespielt. Und Klaus-Maria Brandauer hat uns besucht und ich dachte, ich weiß nicht, ob das die richtige Veranstaltung für ihn ist und war ein bisschen besorgt, nach der Show zu ihm zu gehen, ob es ihm gefallen hat. Und dann sagte er zu mir, weißt du was, da könnt ihr euch so hart geben, wie ihr wollt. Also ich habe heute nichts anderes gesehen, außer purer Liebe die ganze Zeit. Ja.
So wird die Liebe sicherlich auch eine große Rolle bei Campinos persönlichen Betrachtungen zur Gebrauchslyrik spielen. Der 61-Jährige will sich dabei auf Werke von Erich Kästner beziehen, aber auch auf Texte von den Düsseldorfer Elektropionieren Kraftwerk und von englischen Punkbands. Die 22-jährige Psychologiestudentin Zoe ist ganz gespannt auf Campinos ungewöhnlichen Auftritt.
Eine andere Perspektive. Also wenn man halt dauerhaft nur, glaube ich, in diesem sehr akademischen Szenen unterwegs ist, nochmal wirklich so vom echten Leben und der Berufserfahrung erzählen kann. Genau, es gibt Karten, für die man sich bewerben kann, sie dann verlost werden. Aber ich habe leider keine Karte bekommen.
Kein Wunder, denn Campino hält seine Vorlesungen zwar im größten Uni-Hörsaal, aber bei der Verlosung haben sich mehr als 30.000 Leute für die 1.000 Tickets beworben. Campinos zweite Vorlesung gibt es in 3 Wochen. Dann doziert er zum Thema »Alle haben was zu sagen, die Kakophonie unserer Zeit«.
Der Garten ist die kleinste Parzelle der Welt und darauf ist er die Totalität der Welt.
Letztlich besteht dieses künstlerische Projekt vor allem darin, Sinn zu schaffen.
Das Verhältnis der Menschen zur Natur ist eine der Grundlagen jeder Kultur.
Künstlergärten im Klimawandel.
Da haben wir doch hier im Deutschlandfunk in Fazit alles richtig geahnt, im Deutschlandfunk Kultur. Mildestes Wetter über die Osterfeiertage. Alle wollen in der Natur herumspazieren und wir flankieren das mit der ganz passenden Serie über Künstlergärten. Seit Donnerstag geht es um europäische Künstlergärten, die von Schriftstellerinnen oder Malern entworfen wurden und darum, wie Werk, Idee und Garten sich gegenseitig spiegeln. Und natürlich geht es auch darum, wie ein Garten, der vor 100 Jahren angelegt wurde, den Wandel der Zeit und des Klimas übersteht. Nach Frankreich, Großbritannien und Spanien kommen wir heute nochmal ins Gärtner-Mutterland, nach Großbritannien zurück, in den Garten der Schriftstellerin Vita Sackville-West in Sissinghurst. Robert Rotifar hatte den besucht bei englischen Wetterverhältnissen.
Es ist ein windig kalter, feuchter Frühlingstag. Der zweispitzige Turm am hinteren Ende des Sissinghurst Castle leuchtet backsteinrot in Kontrast zum weiß marmorierten, bleigrauen Himmel. Am südlichen Ende des Gartens empfängt uns Troy Smith, Chefgärtner seit 13 Jahren. Hier trifft eine Lindenallee auf eine Galerie von Nussstauden, darunter blühen bunte Frühlingsblumen. Vita Sackville-West und ihr Mann Harold Nicholson pflanzten sie in den frühen 1930ern an. Eine damals sehr ungewöhnliche Idee, wie Smith erklärt.
Es muss ziemlich unglaublich ausgesehen haben. Ein richtig gehender Schock, diese Nussbäume mit Blumen in allen Farben des Regenbogens drunter. Wir stellen uns Vita heute als sehr geschmackvoll vor, aber ihre Verwendung von Farben war damals ziemlich gewagt.
Diese Art von Farbenpracht, sagt Smith, sei in englischen Gärten erst in den 1950ern populär geworden. Bis dahin legte Sackville-West in einem anderen Teil des Anwesens bereits ihre Gegenthese dazu an.
1951 kreierte sie den Weißen Garten. Sie war ihrer Zeit immer voraus, machte immer etwas Unerwartetes.
Nach Sackville-West und Nicholsons gemeinsamem Konzept ist der Garten in 10 durch Heckenwände getrennte Rooms unterteilt, die zu jeweils anderer Jahreszeit ihre Pracht entfalten. Mit routiniert schnellem Schritt leitet Troy Smith uns durch das Gewirr dazwischen hindurchführender Pfade zu seiner bescheidenen Gärtnerhütte, wo wir Unterschlupf vor dem Regen finden. In Sissinghurst zu Gärtnern, das kommt der Arbeit eines Kurators gleich.
Ich sehe Sissinghurst als ein unglaublich schönes, fragiles Kunstwerk. Jeden Tag denke ich an die Geschichte dieses Ortes, an Vita und Harold und die Entscheidungen, die sie treffen würden. Aber ich kann sie nicht nachempfinden. Ich bin ein anderer Mensch, in einer anderen Zeit, mit einem anderen Geschlecht. Ich kann nur versuchen, sie als Individuen zu verstehen.
Dazu gehört viel historische Recherche in den Korrespondenzen und Schriften dieses gegensätzlichen, in liebevollem Konflikt kreativen Paars. Troy Smiths bisher ambitioniertestes Projekt war die Verwirklichung einer großen Idee, an der Sackville-West und Nicholson zu Lebzeiten gescheitert waren.
Vita und Harold made Delos, they made this Mediterranean Garden.
Vita und Harold legten in den 1930ern einen mediterranen Garten an, im kältesten, feuchten, im dichtesten Winkel von Sissinghurst, nordseitig auf schwerem Lehmboden. All ihre mediterranen Pflanzen gingen bald ein und über die Jahre wurde eine Art Waldgärtchen daraus.
Delos, so der Name dieses mediterranen Gartens, sollte die karge Vegetation der gleichnamigen griechischen Insel nachempfinden, die Nicholson und Sackville-West auf einer ihrer vielen Reisen besucht hatten.
Es ist nicht wirklich ein Garten, sondern die Vision eines Felsens, der aus dem Meer ragt, mit wilden Blumen, die die Ruinen zerfallener Gebäude überwachsen.
Die Ironie ist, dass der Klimawandel ausgerechnet aus diesem einst größten Fehlschlag des Gärtnerpaars eine Art Versuchslabor für das Überleben dieses englischen Landgartens gemacht hat. Damaszenerkümmel, Strahlenbreitsame und Klatschmohn gedeihen hier zwischen blanken Steinbrocken.
I think about Sissinghurst.
Ich denke an Sissinghurst und seinen Garten in 50 Jahren. Werden wir die Rasenflächen haben, die Rosen, die Rittersporne, all die geliebten Pflanzen? Delos erlaubt uns, eine Konversation zu eröffnen über Wasser, die Form der Bepflanzung und wie unsere Gärten künftig aussehen werden.
An diesem verregneten Tag lässt es sich kaum vorstellen, aber das satte Frühlingsgrün zwischen den Beeten wird in den Sommermonaten zu strohigem Braun, denn Chefgärtner Smith verzichtet nun schon seit 3 Jahren auf künstliche Berieselung der Rasen. Hinter den Kulissen experimentiert er gar mit Mikroklee statt Gras, eine radikale Entscheidung, aber passend zum Geist des Gründerpaars von Sissinghurst, denn Vita Sackville-West und Harold Nicholson kannten keine Angst vor Veränderung und keine Angst vor dem Bruch mit der Tradition.
Robert Rotifer war in Sissinghurst und hat den Garten von Vita Sackville-West angeguckt. Morgen gucken wir in den Max-Liebermann-Garten in Berlin. Und Tobias Wenzel hat die Presse durchgeblättert für unsere Kulturpresseschau.
Wutreden und Tiere funktionieren eigentlich immer in den Medien, auch in den Feuilletons vom Dienstag. Die asiatische Hornisse breitet sich in Deutschland aus. Kann man die nicht abschieben? Fragt die Taz. Nö, Frusten durch Frosten. Nur eben Klimawandel rückgängig machen, antwortet Friedrich Küpersbusch. Ganz anders verhält es sich mit der deutschen Wespe, die derzeit in Neuseeland Ökosysteme verheert. Die identitären Rassisten sollten Imker werden. Dann können sie in ihrer Freizeit umvolken. Von Umvolken zu Schreddern, vom Tier zu wütenden Menschen. Der BR schreddert Bayern 2, eine der erfolgreichsten ARD-Kulturwellen, schreibt Cornelia Zetsche enttäuscht und wütend zugleich in der Frankfurter Allgemeinen. Denn an diesem Dienstag tritt die Programmreform in Kraft, gegen die auch Zetsche, eine pensionierte Literaturredakteurin von Bayern 2, protestiert hat. Durch die Reform würden unserer polarisierten Gesellschaft Foren des Reflektierens und Diskutierens genommen, schreibt sie. Die ARD zentralisiert und installiert Kompetenzcenter, das heißt, ein Sender plant für alle. Gut so, finden manche. Aber was wäre, wenn es nur das Feuilleton der SZ gäbe und die FAZ oder Taz überflüssig würden? Dann gäbe es wohl auch nicht mehr diese Kulturpresseschau oder, das wäre tragikomisch, nur noch den Blick in das SZ-Feuilleton. Noch aber gibt es etwa das Feuilleton der Welt und das Forum der Zeitung, in dem meinungsstark oft auch feuilletonistische Themen zur Sprache kommen. Dass das Covid-Virus eine bisher ungekannte Situation geschaffen hat, darf keine Ausrede dafür sein, den Mantel des gnädigen Vergessens über die Corona-Entscheidungen der Bundesregierung und der Ministerpräsidenten zu werfen, schreibt Thomas Schmid. Er zitiert empört die Grünen-Politikerin Karin Göring-Eckert zum Thema. Wie mit der Pandemie noch heute Stimmung gegen unsere parlamentarische Demokratie gemacht wird, besorgt mich. Eine Aufarbeitung sollte nicht missbraucht werden, um Handelnde in Politik, Ärzteschaft, Wissenschaft zu diffamieren, sondern um für die Zukunft zu lernen. Schmid deutet Göring-Eckerts Worte so. Im Sinne des Gemeinwohls, als dessen moral getränkte Personifizierung sie sich offensichtlich versteht, versucht sie, der Aufarbeitung des Corona-Geschehens Zügel anzulegen und scharfe kritische Fragen mit dem Vorwurf zu belegen, sie gefährdeten unsere parlamentarische Demokratie, schreibt Schmid in der Welt. Wer hätte gedacht, dass die Grünen, die einst entschieden staatskritisch waren, einmal eine derart staatsaffirmative Haltung an den Tag legen würden? Nach 2 Wutreden zum Schluss noch einmal zu den Tieren. Dass Gerhard Matzigs Text für die Süddeutsche Zeitung nicht wütend klingt, liegt vermutlich daran, dass er Wut in Humor verwandelt. In Erfurt kann ein dringend benötigtes Schulzentrum nur dann gebaut werden, wenn 40 Feldhamster umgesiedelt werden, was pro Feldhamster 250.000 Euro kosten würde. In Tübingen will die Uniklinik für eine 500 Millionen bauen. Nun wurde in der Nähe des Bauprojektes über die Jahre hin ein Exemplar des Ziegenmelkers beobachtet, schreibt Matzig über einen Vogel. Im letzten Jahr sei er dort aber nicht mehr gesichtet worden, vermutlich sei er tot. Trotzdem greife der Naturschutz, denn die Art könnte sich ja dort wieder ansiedeln. Eine Folge: 10 Hektar Wald in der Nähe der Kliniken sind zu roden, denn der Ziegenmelker ist eine Offenlandart. Viele Menschen und Tiere mögen Bäume, der Ziegenmelker nicht, schreibt Matzig weiter in der SZ. Währenddessen warten rund 2 Millionen Menschen zwischen Tübingen und Bodensee, für die das Uniklinikum gesundheitsrelevant ist, auf die Erweiterung. Aus dem Himmel guckt womöglich ein Vögelchen auf die Menschheit und denkt sich, ist ja irre.
Die Kulturpresseschau von Tobias Wenzel. Schönen Abend. Tschüss.